Krachend und verschwommen drang die Nachricht von der Niederlage Japans aus den Kurzwellenradios der japanischen Brasilianer. Nachdem ihnen erklärt worden war, dass nicht ein einziger Soldat der kaiserlichen Armee jemals aufgeben darf, konnten sie jedoch nicht glauben, oder besser gesagt, sie wollten es nicht glauben, dass der japanische Kaiser, der Oberbefehlshaber der Armee und Marine, sich dem Feind ergeben hatte. Falsche Gerüchte, Japan habe den Krieg gewonnen, verbreiteten sich daher in Brasilien. Durch das Publikationsverbot von japanischsprachigen Zeitungen, weitgehend von Nachrichten und gesellschaftlichen Ereignissen abgeschnitten, griffen viele japanische Brasilianer diese Gerüchte begierig auf. Andere, die den Meldungen von der Niederlage Japans Glauben schenkten, starteten eine Kampagne, um den anderen japanischen Brasilianern die Wahrheit nahezubringen. Die japanisch-brasilianische Gesellschaft spaltete sich also in zwei Lager. Die einen glaubten, Japan sei siegreich gewesen, die anderen erkannten die Niederlage Japans an. So wurde ein japanischer Brasilianer gegen den anderen ausgespielt. Die Siegerfraktion wurde von der ultranationalistischen Shindo-Allianz angeführt. Einzelne, die mit dieser Vereinigung in Verbindung standen, bildeten ein Sonderkommando, das immer wieder Terrorakte gegen die Führer der Verliererfraktion anstiftete. Das veranlasste die betroffene Gruppe, einen Appell an den brasilianischen Präsidenten zu richten, dem Terrorismus der Siegerfraktion Einhalt zu gebieten, die Gift in die brasilianische Gesellschaft streue. Obwohl dieses Gesuch zum vollständigen Zusammenbruch der Shindo-Allianz führte, schürte es unglücklicherweise die Abschiebestimmung gegenüber allen japanischen Brasilianern im Land. Die falschen Gerüchte, die von der Siegerfraktion unmittelbar nach dem Krieg in Umlauf gebracht wurden und die bis zur Behauptung gingen, die Vereinigten Staaten hätten bedingungslos kapituliert, stürzten die japanisch-brasilianische Gesellschaft in ein großes Chaos. Es gipfelte darin, dass von einer Besetzung durch japanisches Militär und von der Rückführung sämtlicher japanischer Bürger in Brasilien gesprochen wurde. Solche gegenstandslosen Gerüchte führten zu unzähligen böswilligen Betrugsfällen. Der bekannteste davon war der sogenannte Yen-Verkauf. Als die Nachricht bekannt wurde, dass sich japanische Bürger massenhaft darauf vorbereiteten, das Land zu verlassen, verkauften viele Japaner in Brasilien ihre Häuser und ihr Land und wetteiferten damit, ihr Geld in Yen zu wechseln. Wie durch einen Zufall standen große Mengen von japanischen Yen zum Erwerb zur Verfügung. Nach dem Krieg gab Japan jedoch eine neue Yen-Währung heraus. Die Scheine, die in Brasilien damals im Umlauf waren, waren damit ungültig und nur noch nutzlose Papierfetzen. Tag für Tag konnte man endlose Schlangen von Menschen im Hafen stehen sehen, die Taschen mit wertlosen Scheinen gefüllt. Sie warteten vergeblich auf die Schiffe, die sie nach Japan bringen würden. Als sich schließlich herausstellte, dass sie betrogen worden waren, nahmen sich einige von ihnen das Leben. Dies war ein wirklich verabscheuungswürdiger Betrug, bei dem skrupellose japanische Brasilianer die Verwirrung der Zeit zu ihrem Vorteil ausnützten und ihre Landsleute ausbeuteten. Die Feindschaft unter den japanischen Brasilianern, die sich selbst in die zwei Lager der Sieger und Verlierer gespalten hatten, dauerte noch viele Jahre nach dem Krieg an. Erst als dieser Konflikt überwunden war, öffnete Brasilien im Februar 1953, etwa 7,5 Jahre nach der Kapitulation Japans, offiziell wieder seine Tore für japanische Einwanderer. Im Vergleich zur Situation vor dem Krieg wartete in Brasilien ein viel günstigeres Umfeld auf die japanischen Nachkriegseinwanderer. Potenzielle Einwanderer wurden zudem einem strengen Ausleseverfahren unterzogen. Es gab weitaus weniger Japaner, die den Wunsch hatten, eine Zeit lang zum Geldverdienen nach Brasilien zu gehen und danach wieder nach Japan zurückzukehren. Jetzt trachteten viele Japaner danach, sich für immer dort niederzulassen, und das war keinesfalls auf die Landwirtschaft beschränkt. Da immer mehr japanische Unternehmen sich nach Brasilien wagten, gesellte sich eine immer größer werdende Zahl von Technikern zum Heer der Einwanderer. Japanische Brasilianer wurden in allen Bereichen der brasilianischen Gesellschaft aktiv und gewannen nach und nach stärkeres Vertrauen und Respekt innerhalb der gesamten Bevölkerung. Dennoch brachte das Leben in einem fremden Land viele Härten mit sich. Je nachdem, wo sich die Neuankömmlinge niederließen, entwickelte sich manchmal Uneinigkeit zwischen ihnen und den japanischen Brasilianern, die vor dem Krieg eingewandert waren. Im Gespräch mit den Mitgliedern, die zu der Gongyo-Versammlung gekommen waren, gewann Shinichi Yamamoto ein klares Bild vom Beruf, der Glaubenseinstellung und sogar von Persönlichkeit und Charakter aller Anwesenden. Fast alle Mitglieder hatten in den letzten 4, 5 Jahren in Japan begonnen, den Buddhismus Nichiren Daishonins zu praktizieren. Viele von ihnen hatten sogar innerhalb der Organisation, beispielsweise als Verantwortliche einer Hauptstelle, an maßgeblicher Stelle gekämpft. Indem sie in ihrer Umgebung die Verantwortung für Kosenrufo-Aktivitäten übernahmen, hatten sie mit Freunden und Bekannten über den Buddhismus des Daishonin gesprochen. Als Ergebnis ihrer Bemühungen hatten sich ihnen ein oder zwei Personen in jedem Gebiet angeschlossen, um Daimoku zu chanten. Ebenso wurden nun regelmäßig Diskussionsversammlungen in Sao Paulo abgehalten, winzige Keime von Kosenrufo begannen aus der Erde Brasiliens zu sprießen. Ebenso wurden nun regelmäßig Diskussionsversammlungen in Sao Paulo abgehalten. Winzige Keime von Kosenrufo begannen aus der Erde Brasiliens zu sprießen. In dieser Zeit erreichte die Mitglieder die Nachricht. In dieser Zeit erreichte die Mitglieder die Nachricht, dass der neu ernannte dritte Präsident der Soka Gakkai, Shinichi Yamamoto und eine Begleitgruppe Brasilien besuchen würden. Die Mitglieder, die bei den bisherigen Aktivitäten eine führende Rolle gespielt hatten, tanzten buchstäblich vor Freude, als sie dies hörten. Sie stürzten sich voller Begeisterung in die Vorbereitungen für den Empfang der Gruppe. Da sie den Präsidenten der Soka Gakkai begrüßen wollten, planten sie auch sorgfältig, bei dieser Gelegenheit alle Mitglieder in Sao Paulo zusammenzubringen. Sie dachten, dass es Mitglieder geben musste, mit denen noch kein Kontakt hergestellt worden war. Deshalb kam den Verantwortlichen die Idee, eine Anzeige in den japanischsprachigen Zeitungen aufzugeben und so den Besuch des Soka Gakkai-Präsidenten bekannt zu geben. Die Wirkung war größer als erhofft und brachte sie mit einer Unzahl ihnen bisher unbekannten Mitglieder in Kontakt. Aufgeregt und voller Freude warteten die Mitglieder nun ungeduldig auf die Ankunft von Shinichi und seiner Begleitgruppe in Brasilien. Nachdem Shinichi Yamamoto die Berichte der Mitglieder gehört hatte, sagte er lächelnd: Der Tagesanbruch von Kosenrufo in Brasilien ist nicht mehr fern. Ich bin mit der Absicht nach Brasilien gekommen, hier den ersten Bereich außerhalb Japans zu gründen. Darauf gab es ein Raunen und Staunen unter den Anwesenden. Shinichi fuhr fort: Das bedeutet, dass Brasilien für die globale Entwicklung von Kosenrufo die Pionierrolle übernehmen wird. Jeder einzelne von ihnen ist so ein Pionier. Neue Grenzen zu öffnen, bringt naturgemäß große Prüfungen und Härten mit sich. Aber wenn sie diese Hindernisse erfolgreich überwinden, wird sich für sie hier in Brasilien ein Paradies des Glücks entfalten. Lassen Sie uns gemeinsam zum Wohle dieses Landes und für das Gedeihen Ihrer Familien einen Weg für Kosenrufo bahnen. Nach dem Abendessen trafen sich Shinichi und seine Gruppe, um die Gestaltung des neuen Bereichs zu besprechen. Sie berieten sorgfältig darüber, wo man Bezirke gründen und wem man die Leitung übergeben sollte, wobei auch die Zahl der Mitglieder berücksichtigt wurde, die verstreut innerhalb der jeweiligen Region lebten. Es war nach Mitternacht, als Shinichi auf sein Zimmer zurückkehrte. Obwohl er körperlich so erschöpft war, dass er sich schwindelig fühlte, nahm er etwas Schreibpapier aus seiner Tasche. Dann setzte er sich an den Tisch und begann, Briefe zur Ermutigung an die Mitglieder in Japan zu schreiben, und zwar einige. Trotz seines äußerst schwachen körperlichen Zustandes pochte Shinichis Herz lebhaft und voller Freude darüber, hier in Brasilien zu sein und anstelle seines Meisters Josei Toda neues Terrain für die Entwicklung von Kosenrufo zu erschließen. Diese Freude und dieser Kampfgeist wurden zum leidenschaftlichen Ruf nach Kosenrufo, der sein ganzes Wesen durchdrang und seine Schreibfeder von Seite zu Seite fliegen ließ. An einen Bereichsverantwortlichen schrieb er: Gerade jetzt bin ich nur von diesem einen Gedanken beseelt, Präsident Todas Willen zu erfüllen und mich der Vollendung des Fundaments von Kosenrufo zu widmen, auch wenn es mich mein Leben kosten sollte. Für diese Anstrengung sind Menschen wichtig, Menschen mit herausragenden Fähigkeiten. Ich hoffe inbrünstig, dass Sie mich bei diesem Vorhaben immer begleiten und mutig den Weg Ihrer Aufgabe bis zum Ende gehen werden. Ich wünsche, dass Sie an meiner Stelle jedes Mitglied Ihres Bereichs aus ganzem Herzen lieben und alle zum Glück führen werden. Die Mitglieder in Japan konnten nicht im geringsten ahnen, unter welchen Umständen er diese Briefe schrieb. Als sie später jedoch von seinem angeschlagenen Gesundheitszustand erfuhren, der ihn auf seiner Reise nach Übersee geplagt hatte, stiegen ihnen Tränen der Rührung in die Augen. Entschlossen erneuerten sie ihren Schwur, mit ihm gemeinsam für Kursen Rufo zu kämpfen. Nur aufrichtige Taten haben die Kraft, die Herzen der Menschen zu bewegen. Am nächsten Tag, dem 20. Oktober, wurde eine Diskussionsversammlung abgehalten. Treffpunkt war der zweite Stock eines Restaurants namens Cha Flora, das in einem vorwiegend von Asiaten bewohnten Teil von Sao Paulo lag. Japanische Brasilianer machten von dem Ort oft Gebrauch, für die verschiedensten Treffen und Veranstaltungen. Obwohl die Versammlung erst um 13 Uhr anfangen sollte, begannen die Mitglieder sich schon am Vormittag einzufinden. Alle Gesichter strahlten vor Freude. Manche Mitglieder hatten bis zu 1500 Kilometer zurückgelegt. Sie hatten drei volle Tage und Nächte gebraucht, um Sao Paulo mit Zügen und Bussen nach mehrmaligen Umsteigen zu erreichen. Um 12.30 Uhr waren bereits alle der mehrere Dutzend zählenden Sitzplätze besetzt und die Mitglieder fingen an, sich hinten aufzustellen. Als Shinichi Yamamoto und seine Gruppe ankamen, erhielten sie einen spontanen Beifallssturm. Viele der Teilnehmer hatten die Flamme ihres Glaubens beharrlich am Leben erhalten, während sie völlig allein in entlegenen Gegenden weit von der Stadt kämpften, ohne die Unterstützung von anderen Mitgliedern. »Präsident Yamamoto ist den weiten Weg hierher gekommen, um uns zu sehen. Unser Präsident ist nach Brasilien gekommen.« Bei diesen Gedanken konnten sie die Tränen der Rührung nicht zurückhalten. Eine Frau jedoch murmelte, »Ich kann nirgendwo Präsident Toda sehen. Ich frage mich, ob er später kommen wird?« Die Frau, die ihr am nächsten saß, flüsterte zurück, »Haben Sie das nicht erfahren? Präsident Toda ist gestorben. Herr Yamamoto ist jetzt dritter Präsident geworden.« Damals war die Kommunikation in Brasilien sehr schlecht. Es dauerte manchmal 3 Monate, bis Post aus Japan beim Empfänger in Sao Paulo eintraf. Post, die in entlegenere Gegenden geschickt wurde, erreichte ihr Ziel manchmal überhaupt nicht. Es war daher nicht verwunderlich, dass einige Mitglieder, die mit niemand anderem in der Organisation Kontakt hielten, von Todas Tod nichts wussten. Als Shinichi vor der Versammlung stand, verbeugte er sich und setzte sich an den langen, schmalen Tisch im vorderen Teil des Raumes. »Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind. Fangen wir an.« Bei dieser Versammlung widmete Shinichi den Fragen der Mitglieder noch mehr Zeit, als er es bis jetzt an irgendeinem anderen Ort auf seiner Reise getan hatte. Er war sich vollkommen im Klaren darüber, wie hart das Leben für die eingewanderten Bauern sein musste. Er wollte all jenen angemessene Führung und Ermutigung anbieten, die verzweifelt dafür kämpften, einen Weg aus ihren Schwierigkeiten zu finden. Und dies ohne Glaubensführung von einem Leiter, ohne jemanden, mit dem sie über ihre Probleme sprechen konnten. »Sie können mich alles fragen, was Sie wollen. Deshalb bin ich hierher gekommen«, sagte Shinichi. Sofort schossen 4 oder 5 Hände in die Höhe. Jeder hatte sich nach einer solchen Gelegenheit gesehnt. Viele der Fragen betrafen ziemlich ernste Probleme, die eng mit dem Überleben der Mitglieder zusammenhingen. Ein Mann in den frühen 40ern begann nervös zu sprechen. »Beruf Bauer«, stellte er sich vor, und sein Ton erinnerte dabei an den eines Soldaten, der über seinen Rang Meldung machte. »Entspannen Sie sich bitte«, sagte Shinichi. »Wir sind hier nicht in der Armee. Wir sind alle Freunde, eine Familie. Entspannen Sie sich genauso, wie Sie es bei sich zu Hause tun würden.« Die Mitglieder lachten. Ein strahlendes Lachen erhellte auch das sonnenverbrannte Gesicht des Mannes. Er erklärte dann, dass er vor kurzer Zeit begonnen hatte, Gemüse anzupflanzen, dass aber seine Ernte ausgefallen sei. Nun war er schwer verschuldet. Er wollte wissen, was er tun konnte, um diese Situation zu überwinden. »Was war der Grund für den Ausfall der Ernte?«, fragte Shinichi. »Ich glaube, es könnte zum Teil am Wetter gelegen haben«, antwortete der Mann. »Gibt es andere Bauern, die dasselbe Gemüse wie Sie pflanzten und eine erfolgreiche Ernte hatten?« »Ja, aber bei den meisten Leuten fiel die Ernte aus.« »Gab es irgendein Problem mit dem Dünger, den Sie verwendet haben?« »Ich bin mir nicht sicher. Gab es ein Problem mit der Pflege der Kulturen?« Der Mann schwieg. »Wie steht es mit der Beziehung zwischen dem Boden und den Gemüsesorten, die Sie versucht haben anzubauen?« »Das weiß ich nicht.« Der Mann konnte kaum eine von Shinichis Fragen zufriedenstellend beantworten. Er hatte als Bauer offensichtlich hart gearbeitet und sich bemüht, sein Bestes zu geben. Aber das hatten die anderen auch getan. Er war sich seiner Selbstgefälligkeit nicht bewusst, wenn er annahm, er hätte genug getan. Shinichi fing an, in einem eindringlichen Ton zu sprechen. Vor allem anderen ist es notwendig, dass sie gründlich nach der Ursache suchen, die zum Ausfall ihrer Ernte geführt hat, damit sie den gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Sie könnten vielleicht mit Farmern sprechen, die erfolgreich gewesen sind und auf das hören, was sie zu sagen haben. Es ist ebenso wichtig, dass sie ausreichende Maßnahmen ergreifen, um einen weiteren Fehlschlag zu verhindern. Menschen, die es wirklich ernst meinen, lernen immer dazu und lassen sich stets etwas Neues einfallen, um ihre Probleme zu lösen. Sie werden keinen Erfolg haben, wenn sie solche Dinge vernachlässigen. Sie befinden sich auf dem Holzweg, wenn sie denken, dass ihre Felder ohne ihre eigene Bemühung reiche Ernten hervorbringen werden, nur weil sie den Glauben praktizieren. Der Buddhismus ist die Lehre der höchsten Vernunft. Deshalb muss sich die Kraft des Glaubens dadurch ausdrücken, dass man ständig dazulernt, dass man seinen Einfallsreichtum bemüht und sich doppelt so sehr anstrengt wie alle anderen. Ernsthaftes Daimoku ist die Quelle der Energie, die dies hervorbringt. In ihrem Daimoku muss ein Versprechen liegen. »Ein Versprechen?«, fragte der Mann. Keines der Mitglieder hatte je zuvor von einem solchen Gedanken gehört. »Ja, ein Versprechen«, antwortete Shinichi. »Das bedeutet, aus eigenem Antrieb etwas zu geloben und dafür zu beten, es zu erfüllen.« Shinichi Yamamoto fuhr mit Nachdruck fort. »Natürlich kann man auf verschiedenste Art und Weise beten. Einige Menschen beten vielleicht, dass ihnen alles ohne die geringste Mühe in den Schoß fällt. Aber eine Religion, die solche Gebete lehrt, wird die Menschen ruinieren. Gebet bedeutet in Nichiren Daishonins Buddhismus eigentlich, Daimoku auf der Basis eines Schwurs oder Gelöbnisses zu rezitieren. Und der Kern dieses Schwurs ist, Kosen Rufu zu verwirklichen. Anders ausgedrückt bedeutet es, mit fester Entschlossenheit zu beten. Ich werde Kosen Rufu in Brasilien realisieren. Deswegen werde ich den großartigen, tatsächlichen Beweis bei meiner Arbeit zeigen. Ich möchte bitte unbedingt mein höchstes Potenzial hervorbringen. So sollte unser Gebet lauten. Es ist außerdem wichtig, jeden Tag klare und konkrete Ziele für das zu formulieren, was wir jeden Tag zu erreichen hoffen. Und dann dafür zu beten und uns herauszufordern, um jedes einzelne dieser Ziele zu erreichen. Diese ernsthafte Einstellung wird unsere Weisheit und unseren Einfallsreichtum hervorbringen und dadurch zum Erfolg führen. Kurz gesagt, um im Leben zu gewinnen, brauchen wir Entschlossenheit und Gebet, Bemühung und Kreativität. Es ist falsch, vom schnellen Reichtum zu träumen, auf einen seltenen Glückstreffer zu warten oder auf eine schlaue Strategie zur Geldbeschaffung zu vertrauen. Das ist kein Glaube, sondern Illusion. Unsere Arbeit ist die Grundlage, die unser Leben trägt. Solange wir den tatsächlichen Beweis des Sieges in unserer Arbeit nicht zeigen, können wir auch nicht das Prinzip beweisen, dass Glaube sich im täglichen Leben manifestiert. Bitte befreien Sie sich von jeder Art von Nachlässigkeit und widmen Sie sich von Neuem Ihrer Arbeit aus ganzem Herzen und mit frischer Entschlossenheit. »Ich werde mein Bestes tun«, antwortete der Mann, und aus seinen Augen konnte man lesen, dass er entschlossen war. Shinichi war sich der Härten wohl bewusst, denen diese eingewanderten Bauern ausgesetzt waren. Wenn man unter diesen Umständen erfolgreich sein wollte, hieß es zuerst, die eigene Selbstzufriedenheit zu bekämpfen. Der Feind, dem sie sich stellen mussten, war in ihrem Inneren. Je größer das Missgeschick, desto wichtiger ist es, sich zu entschließen, einen Sieg im Leben zu erringen und sich herauszufordern. Hierin manifestiert sich die heilsame Kraft des Gehorsams. Deshalb ist jedes Missgeschick eine Gelegenheit, die Kraft des Buddhismus zu beweisen. Gegen Ende der Frage- und Antwortversammlung bemerkte Shinichi eine Frau in der allerletzten Reihe, die während der ganzen Versammlung immer wieder zögernd ihre Hand gehoben und wieder gesenkt hatte. Sie war etwa Mitte 30 und hatte ein hageres und müde wirkendes Gesicht. »Sie haben eine Frage, nicht wahr?« »Bitte, fragen Sie«, ermutigte er sie. Sie stand kraftlos auf und sagte, »Wissen Sie, mein Mann starb an einer schweren Krankheit. Ich weiß nicht, wie ich jetzt überleben soll.